Meine Damen und Herren, wir fangen mit dem Ende dieses Symposiums an. Wir haben zwei Sprecher. Der erste Sprecher ist Herr Erhard Oeser. Herr Oeser hat in Wien und München studiert, Philosophie und Psychologie. Dann war er einige Zeit in Freiburg, Anfang der Jahre 70. Er sagt 3 oder 4 Jahre. Das ist so lange her, dass das ein bisschen unsicher ist. Und hat in dieser Zeit sich einen Namen aufgebaut, sodass er einen Ruf bekam nach Wien. Und da wohnt er noch stets. Er ist inzwischen emeritiert. In Wien war er Professor für Philosophie und Philosophie der Wissenschaft, insbesondere der Naturwissenschaften, und hat sich dadurch entwickelt in Richtung, wo die Naturwissenschaft selbst sehr interessant wurde. Und das ist auch das Thema seines Vortrages: Triebkraft, die Evolution als Triebkraft und Ende der Evolution. Herr Oeser, bitte.
Ich danke besonders für die Einladung und ich freue mich besonders, eben hier an dieser Universität einen Vortrag halten zu können. Nicht nur deswegen, weil meine akademische Karriere hier an dieser Universität begonnen hat, sondern weil ich auch meine Frau kennengelernt habe hier in Freiburg und sie gleich nach Wien mitgenommen habe. Gut, jetzt zum Thema meines Vortrags. Ich kann da an den einen Satz anknüpfen. Beide Vorredner haben ihn verwendet, nämlich Max Frisch. Die Natur kennt keine Katastrophen, sondern eben nur der Mensch, und zwar derjenige, der die Katastrophen überlebt hat. Ich möchte 3 Punkte in diesem Referat behandeln. Erstens eben die Naturkatastrophen, die ich ansehe als eine Art Triebkraft der Evolution. Zweitens möchte ich, weil der Begriff Naturkatastrophe sich deswegen auch bis zum heutigen Tag gehalten hat, obwohl er eine Anthropomorphisierung darstellt, er hat sich deswegen gehalten, weil man technische Katastrophen unterscheiden muss, die aber eine ganz neue Art von Katastrophen, und zwar echten Katastrophen sind und in einem Fall sogar nicht mehr Triebkraft der Evolution sein können, sondern Ende einer Evolution. Und am Schluss möchte ich noch eine lokalpatriotische Angelegenheit behandeln. Vor mehr als einem Vierteljahrhundert, also mehr als 25 Jahre, wurde in Österreich der Ausstieg aus der Atomkraft und aus der Errichtung von Kernkraftwerken absolut vollzogen, und zwar auch auf den Hintergrund der Entwicklung einer historischen Erdbebentheorie. Naturkatastrophen wie Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen oder Sturmfluten sind kurzfristige Naturereignisse, die den Charakter der Unvermeidbarkeit und Unvorsehbarkeit haben. Sie richten jährlich große Zerstörungen an und fordern oft Tausende von Todesopfern. Zusätzlich treten jedes Mal verheerende Zerstörungen und große Verluste an Sachwerten und lebensnotwendigen Einrichtungen auf, sodass immer wieder Tausende Menschen Hunger und Durst leiden müssen und durch Seuchen bedroht sind. Das Leid und die Not der betroffenen Bevölkerung lässt daher solche sogenannten Naturkatastrophen in einem völlig negativen Licht erscheinen. Aber immer wieder konnte man auch feststellen, dass man aus Katastrophen nicht nur etwas lernen kann, zum Beispiel was die Sicherheitsvorkehrungen anbelangt, sondern dass noch jede Katastrophe der Beginn einer Erneuerung war, Das zeigt schon der zu alten Zeiten nachweisbare ungebrochene Wille zum Wiederaufbau der zerstörten Wohnstätten des Menschen. Wobei auch mit der Größe der Vernichtung und des Leides die Hilfsbereitschaft der verschont Gebliebenen steigt und sich neue Lebensräume und Entwicklungsmöglichkeiten ergeben. Ein Beispiel dafür ist das berühmte Lissaboner Erdbeben, das ja in diesem Symposium immer wieder angesprochen worden ist. Das Erdbeben vom 1. November 1755, dessen Epizentrum, wie man heute annimmt, rund 200 Kilometer vor der Küste Portugals lag und ein Großteil der Gebäude der Stadt zerstörte und tausende Todesopfer forderte. Dieses berühmte Erdbeben verbreitete über mehrere Jahre hinweg Furcht und Entsetzen in ganz Europa. Trotz der schweren Schäden wurde aber Lissabon nicht preisgegeben. Immer viel mehr wurde bereits im darauf folgenden Jahr der endgültige Plan für den Wiederaufbau erstellt, nach dem sich jeder richten musste. Die Häuser durften alle nicht höher als 2 Stockwerke sein und die ganze Stadt wurde mit breiteren Straßen, größeren Plätzen und Märkten ausgestattet. 20 Jahre nach dem Beben konnte man daher bereits, wie ein zeitgenössischer Berichterstatter feststellte, lachende Straßen und neue prächtige Paläste sehen. Verstärkt wird diese Einsicht von der positiven Bedeutung der Katastrophen für neue Entwicklungen, wenn man solche Naturereignisse im Rahmen der millionenlangen Evolution der Lebewesen betrachtet. Dann kommt man sogar zur Einsicht von der Notwendigkeit der Katastrophen. Denn damit etwas Neues entstehen kann, muss das Alte zugrunde gehen. Es gibt ja nur einen begrenzten Lebensraum auf unserer Erde. So war der Untergang der Dinosaurier infolge einer kosmischen Katastrophe die Voraussetzung für die Entwicklung der Säugetiere und damit auch der evolutionären Entstehung des Menschen. Es gibt also so etwas wie ein Prinzip der kreativen Zerstörung. Naturkatastrophen müssen daher in der Geschichte unserer Erde als die wahre Triebkraft der Evolution angesehen werden, da sie durch den Massentod und durch das Aussterben der alten Lebewesen einen Lebensraum für neue Lebenswesen schaffen, die jedoch nicht besser oder höher entwickelt sein müssen als die alten untergegangenen Arten. Denn Evolution bedeutet nicht Fortschritt. In der soziokulturellen Evolution des Menschen, die wesentlich von der Entwicklung der Technik bestimmt ist, glaubt man zwar immer noch an den Fortschritt. Aber mit diesem Fortschritt ist immer ein Risiko verbunden. Heute zeigt sich, dass der Mensch, der mit seinen technischen Erfindungen die Umwelt zerstört und als größter Totschläger aller Zeiten viele Arten von Lebewesen vernichtet hat, nicht nur das gefährlichste Lebewesen ist, das die Erde je hervorgebracht hat, sondern dass er auch das sich selbst am meisten gefährdende Lebewesen ist, das in seinem eigenen Lebensraum das Ende jeder Evolution setzen kann. Denn mit dem Auftreten des Menschen tritt zugleich eine neue, bisher unbekannte Art der Katastrophen auf, die sogenannten technischen Katastrophen, die vom Menschen verursacht, aber natürlich nicht willentlich herbeigeführt werden, wenn es sich nicht wirklich um Kriege handelt. Von all diesen technischen Katastrophen wie Flugzeugabstürze, Schiffsuntergänge oder Dammbrüche sind es die technischen Erfindungen im Energiebereich, die seit jeher eine Gefahr gebildet haben und mit maßlosen Schrecken und unzähligen Todesfällen verbunden waren. Das war so mit dem Feuer, ebenso wie mit dem Gas und auch der Elektrizität. Wir wissen nur heute, besser mit diesen Gefahren umzugehen. Vor nicht allzu langer Zeit hat man erkannt, dass es zur Ausbeutung der fossilen Energiequellen, die früher oder später erschöpft sein werden, eine Alternative gibt, die wie kaum andere Maschinen zur Energieerzeugung Hoffnung, Angst und Schrecken und eine endlose Diskussion ohne Lösung hervorgerufen hat. Ich meine natürlich das Atomkraftwerk. Die Hoffnung beruht auf der Vorstellung, mit der Kernkraft eine Quelle sowohl billiger als auch unerschöpflicher Energie erschlossen zu haben. Es entstanden in schneller Folge mit ständiger Leistungssteigerung die verschiedenen Arten der Kernkraftwerke, wie zum Beispiel die Druck- oder Siedewasserreaktoren. Doch die Vorstellung, in der Kernkraft eine unerschöpfliche, billige und zugleich sichere Energiequelle entdeckt zu haben, beruht auf einem Irrtum. Das Energieschlaraffenland, in dem man ohne Mühe und Plag, ohne Gefahren und Risiko, umsonst mit Licht und Wärme gefüttert wird, existiert nicht. Die Rechnung wird spätestens am Tag eines Reaktorunfalls präsentiert und dieser Tag der Abrechnung hängt nicht nur als permanente Drohung über unsere Köpfen, sondern hat bereits vor einem Vierteljahrhundert eine schreckliche Realität gewonnen. Es war natürlich die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl in der Nacht vom 25. auf den 26. April 1986 in der damaligen ukrainischen Sowjetrepublik, die bis heute als die schwerste nukleare Unfall gilt und als eine der schlimmsten Umweltkatastrophen aller Zeiten angesehen werden muss, da zumindest für dieses Gebiet für viele Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte das Ende jeder Entwicklungsmöglichkeiten bedeutet. Wie wenig menschliche Erfindungsgeist und Technik diese Art der Energiegewinnung beherrschen kann, vor allem wenn sie von Naturkatastrophen betroffen wird, zeigen die aktuellen Ereignisse in Japan. Die verhältnismäßig große Häufigkeit von Erdbeben in Japan, ihre Nichtvorhersehbarkeit und die Tatsache, sie nicht beeinflussen zu können, bedeutet für den Standort von Atomkraftwerken eine bisher weitgehend unterschätzte Bedrohung, die sich nun trotz aller Sicherheitsvorkehrungen erfüllt hat. Zu einer unvermeidbaren und nicht voraussagbaren Naturkatastrophe ist eine völlig unnötige, vom Menschen selbst geschaffene technische Katastrophe hinzugetreten. Obwohl es sich hier um die friedliche Nutzung der Atomkraft handelt, ist die Gefährdung vielleicht ebenso groß wie die Folgen eines mit nuklearen Waffen geführten Krieges, von dem ja Japan bereits durch den Abwurf der Atombomben über Hiroshima und Nagasaki betroffen war. Was sich heute abspielt, ist eine Kombination von dem Seebeben im Indischen Ozean von 2004 mit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Für Japan bedeutet die durch das Erdbeben und den anschließenden Tsunami ausgelöste Reaktorkatastrophe des AKW Fukushima eine Katastrophe, aus der man im Unterschied zu früheren Erdbebenkatastrophen in Japan nichts mehr lernen kann, außer den Ausstieg aus der Atomenergiegewinnung. Denn selbst noch eine weitere Erhöhung von Sicherheitsmaßnahmen wie Verlegung der Atomkraftwerke ins Innere des Landes und die Verbesserung der Baustruktur garantieren nicht absolute Sicherheit. Ich möchte Ihnen jetzt ein Beispiel vorführen und einige Bilder zeigen aus einem fürchterlichen Erdbeben in Tokio am 1. September 1923. Und diese Bilder zeigen also sehr genau, was zur Zeit des Erdbebens tatsächlich sich ereignet hat. Denn es war eins jener Untersuchungen beziehungsweise also Beobachtungen, die mit damals schon offensichtlich tragbaren, leichten Fotoapparaten durchgeführt wurden und die also unter Einsetzung der Lebensgefahr, sieht man das auch, ne? Okay, so. Unter Einsetzung der Lebensgefahr von den Reportern der ältesten Zeitung, Tageszeitung in Japan, Osaka Mainichi, durchgeführt wurde. Und was sieht man da? Es waren nicht die Bodenerschütterungen. Das ist die Zeitschrift, die also unmittelbar danach erschienen ist und eine Unzahl von Bildern geliefert hat, von denen ich Ihnen nur einige zeigen möchte. Also hier im Vorwort wird gesagt, dass Japan dieses fürchterliche Erdbeben als Aufforderung zur Standhaftigkeit der Japaner ansehen sollte. Und das wurde auch tatsächlich so durchgeführt. Es waren also nicht die Bodenerschütterungen, sondern verheerende Brände, welche die meisten Todesopfer forderten. Aus diesem Erdbeben hat man zwar gelernt, Erdbeben- und feuersichere Häuser zu bauen, was man aber zu wenig berücksichtigt hat, war der Tsunami, den es damals auch in der Hafenstadt Yokohama gegeben hat. Die Hafenstadt Yokohama hatte damals im Jahr 1923, also in diesem Jahr des Erdbebens, wurde sie völlig unbereitet getroffen. Dort brach eine ungeheure Meereswoge in den Hafen ein, 50 Schiffe sanken und zwei Dampfer warfen die Flutwelle ans Land. Wie in Tokio brachen auch dort Feuerbrände aus und rasten durch die Stadt. Lichtleitungen und Kabeln wurden zerrissen, ein Gewirr von Schienen und Drähten hing in der Luft, der mit Zehntausenden von Flüchtlingen überfüllte Yokohama Park wurde ebenfalls vom Feuer völlig umkreist. Der Sturm ließ brennendes Holz und glühende Metallteile durch die Luft wirbeln und auf die Menschenmenge regnen. Aber schon wenige Stunden nach dem Erdbeben, mitten im Chaos des Untergangs, begannen Bergungsarbeiten. Feuerwehrleute bekämpften unter Einsatz ihres Lebens die Feuerbrände, obwohl sie wegen der Rohrbrüche das Wasser aus Teichen und Kanälen und Sümpfen herbeischaffen mussten. Brandstätten wurden umzingelt, Häuserblöcke wurden geräumt, die Leichen warf man in die brennenden Häuser, um Seuchen und Epidemien zu verhindern. Polizisten verrichteten pausenlos ihren Dienst. Es wurden Sammelstellen errichtet für die Evakuierung. Die Polizisten wiesen den verzweifelten Fliehenden den Weg durch Trümmer und Flammen zu den Sammelplätzen und versuchten, Plünderungen und Verbrechen zu vermeiden. Entgegen kam natürlich also die ungeheure Disziplin der Japaner, auf die man ja heute auch wieder rekurriert, die solche Ordnungsstrukturen von vornherein erlaubten und auch realisierten, sogar also um Morde und Plünderungen zu verhindern, wurden die Verbrecher beiseite geschafft, also in Gefangenenzügen. Und die Regierung konnte in kürzester Zeit wieder Ordnung herstellen und die Evakuierungen organisieren. Und ja, gut, ich möchte jetzt mit den Bildern aufhören, aber das ist ein entscheidender Lernprozess gewesen. Und man könnte sagen, mit der strikten Disziplin der Japaner können sich zwar auch heute die Rettungsmannschaften und Rettungsmaßnahmen und Aufräumearbeiten wiederholen, aber mit einem großen Unterschied. Denn mit der Errichtung von Kernkraftwerken hat sich trotz größten Sicherheitsstandards für die für die Japan in der Welt bekannt ist, eine neue Situation ergeben, die es bisher nicht gab. Hier ist deutlich erkennbar geworden, dass jeder technische Fortschritt auch das Risiko von Katastrophen vergrößert. Mit den Erdbebenschäden und den Verwüstungen, die der Tsunami angerichtet hat, kann man, wie die Geschichte gezeigt hat, und gerade das Erdbeben in Tokio, man kann damit fertig werden. Aber mit den damit verbundenen Reaktorstörungen, Zerstörungen nicht. Denn die Katastrophe dauert ja bis heute noch an. Wegen eben der Strahlenbelastung, die offensichtlich nicht einzudämmen ist. Und das gilt also nicht nur für die mangelnde Betriebssicherheit der Atomkraftwerke, sondern darüber hinaus auch für die Lagerung des Atommülls. Denn die Endlagerung bedeutet letzten Endes eine Anhäufung von künstlich geschaffener Radioaktivität, welche die kommenden Generationen über Jahrhunderte, vielleicht über Jahrtausende hinweg zu Wachhunden dieses Abfalls macht. Voraussetzung für die Bewachung und Wartung der Endlager aber ist, dass alles Wissen um radioaktive Strahlung, seine Wirkung und seine Herkunft erhalten bleibt, was eigentlich niemand garantieren kann. Hinzu kommt die mangelnde Sicherheit der Endlagerungsstätten gegenüber der Naturkatastrophen, abgesehen von kriegerischen oder terroristischen Angriffen oder von ungewollten technischen Unfällen wie Flugzeugabstürzen, gibt es noch eine weitere Gefahr, die bis noch vor kurzem als absurde Fantasie von den Vertretern des sogenannten Neokatastrophismus angesehen wurde, eben der Einschlag eines großen Himmelskörpers. Seit den Untersuchungen in der Grenzschicht zwischen Kreide und Tertiär zweifelt kaum ein Geologe daran, dass der Untergang der Dinosaurier auf ein derartiges Naturereignis zurückzuführen ist. Und der Einschlag eines Kometen im Flussgebiet der steinigen Tunguska in Sibirien am Morgen des 30. Juni 1908 zeigt trotz der Seltenheit solcher Ereignisse, dass auch wir heutzutage mit derartigen kosmischen Geschossen rechnen müssen. Bei ihrem Einschlag in dicht besiedelte Gebiete hätten sie verheerende Folgen, und wenn sie ein Atomkraftwerk treffen oder ein Endlager des Atommülls, würde sie die totale Vernichtung alles Lebens in diesem Gebiet für endlos lange Zeiten herbeiführen. Ich komme jetzt zum Schluss, sozusagen zum lokalpatriotischen Teil meines Vortrages, eben um die historische Erdbebenforschung in Österreich, an der ich auch Gelegenheit hatte mitzuwirken, denn die Europäische Erdbebenkommission hat eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet unter dem Namen Historische Erdbeben in Zentraleuropa. Und diese historische Erdbebenforschung wurde also genau in dem Jahr, in dem Tschernobyl passiert wurde, eingerichtet, und zwar auch im Bezug darauf, dass man zuverlässige Angaben über die Erdbebengefährdung von Standorten von Kernkraftwerken und atomaren Endlagern erkennen kann. Aber um so etwas durchzuführen, ist es unumgänglich, auf historische Beben zurückzugreifen. Das trifft besonders auf seismisch wenig aktive Gebiete, wie zum Beispiel eben Österreich, zu, da hier die Wiederholungszeiträume von stärkeren Erdbeben sehr groß sind und die Aufzeichnungen mittels Seismographen, die erst seit circa 100 Jahren, die es eben seit circa 100 Jahren gibt, nicht ausreichen. In Österreich war die Volksabstimmung bezüglich des Kernkraftwerkes Zwentendorf mit ausschlaggebend für das in der Wissenschaft gesteigerte Interesse an der Entwicklung einer interdisziplinären historischen Erdbebenforschung. Eben 1986 wurde innerhalb der Europäischen Erdkommission diese Arbeitsgruppe gegründet. Und seitdem wurden zahlreiche Projekte aus diesem Gebiet durchgeführt. Ein Ziel dieser Arbeitsgruppe in der Seismologen, Geologen, Historiker, Philosophen, Sprachwissenschaftler und so weiter vertreten waren und noch heute sind, ist es in Einzelstudien historische Erdbeben zu erforschen, um aus ihnen über die Standortsicherheit von technischen Großbauten Kenntnis zu gewinnen. Dazu gehört nicht nur der Rückgriff auf jahrhundertealte Erdbebenereignisse, sondern auch die kritische Analyse dieser historischen Quellen. Gefährdungsstudien für einen Standort oder eine Region werden aufgrund von historischen Informationen erstellt, wobei man unter Gefährdung die Wahrscheinlichkeit versteht, mit der ein Erdbeben eintritt, während das Risiko den Verlustwert des zu erwarteten Schadens mit einschließt. In dicht besiedelten Gebieten wie in Japan ist daher das Risiko sehr hoch, während in dünn besiedelten Gebieten trotz aller Gefährdung das Risiko sehr gering sein kann. Auch der Einschlag eines Kometenteils in der steinigen Tunguska in Sibirien war ein solcher Fall, wo also Menschen kaum zu Schaden gekommen sind. Da es sich bei Erdbeben um Ereignisse handelt, deren Auftreten in geologischen Zeiträumen gemessen werden, müssen auch die gesuchten Daten möglichst weit zurückreichen. Tatsächlich reichen solche Informationen in dem neuesten chinesischen Erdbebenkatalog bis zum Jahr 1831 vor Christus zurück. Voraussetzung bei solchen historischen Studien ist, dass man die aus alten Quellen gewonnenen Informationen auch wahr oder zumindest glaubwürdig sind. Dies ist in vielen bereits seit dem 19. Jahrhundert vorhandenen Katalogen nicht immer der Fall. Abgesehen von den falschen Angaben über die Anzahl der Todesopfer und der Höhe der Schäden, die meist Übertragungsfehler von einer historischen Quelle zur anderen geschehen, handelt es sich immer auch um Interpretationen der vorhandenen Tatsachen, also Datensätze, die man hier festgestellt hat. Während die Beobachtungen von Laien durch den Schrecken subjektiv verfälscht sein können und zu Übertreibungen führen, ist es die Theorienabhängigkeit der Beobachtungen, die man bei den alten Berichten wissenschaftlicher Beobachter berücksichtigen muss. Vor allem dann, wenn derjenige, der eine Erdbebentheorie aufstellt, zumeist nicht selbst ein direkter Augenzeuge eines Erdbebens ist, so hat das zur Folge, dass er in den noch vorhandenen Relikten der Zerstörung und in den Bodenveränderungen nach Bestätigung seiner Theorie sucht und nur jene Augenzeugenberichte auswählt, die zu seiner Theorie passen. Es gibt also nicht nur eine Anpassung der Theorien an die Beobachtungen, sondern immer auch eine Anpassung der Beobachtungen an die Theorie, die von einer willkürlichen Auswahl bestimmter Daten bis zu Übertreibungen oder vielleicht sogar zu Verfälschungen des Beobachtungsmaterials reichen. Ich komme zum Schluss. Heute besteht zwar Einigkeit unter den Fachleuten der Erdbebenforschung, dass alle schweren Erdbeben tektonische Erdbeben sind, aber umso mehr geht es bei der Bestimmung der Standortgefährdung um die korrekte Wiedergewinnung weit zurückreichender historischer Informationen. Die Diskussion um die Erdbebengefährdung des Standortes des AKW Zwentendorf in Österreich war daher auch der Anlass zu der detaillierten Studie des Erdbebens von 1590 im nur wenige Kilometer von Zwentendorf entfernten Neulenkbach, ein Erdbeben, das noch in Wien zu schweren Schäden führte. Warum es gerade dort zu einem, vielleicht sogar dem stärksten Beben des 16. Jahrhunderts in Österreich kam, ist noch nach wie vor ungeklärt. Auf jeden Fall kreuzen sich in dieser Gegend zwei geologische Störungen. Waren sie die Ursache oder hat es sich um eine Aufschiebung der Alpen auf die böhmische Masse gehandelt? Höchstwahrscheinlich ja, aber sicher ist man sich nicht. Die Schäden, die das Erdbeben hervorgerufen hat, sind aber so weit wie möglich untersucht worden. Hinzu kam noch, dass eine glaubwürdige zeitgenössische Quelle berichtet, dass dieses Beben in Zwentendorf, ich zitiere wörtlich, die Kirche dermaßen zerschmettert hat, dass man nicht mehr hinein durfte. Damit beschäftigte sich, dass die Inbetriebnahme des AKW in Zwentendorf, das in der Hoffnung eines völlig erdbebensicheren Gebietes errichtet wurde, eine äußerst bedenkliche Sache gewesen wäre. In Österreich hat daher dieser bereits vor vielen Jahren ausgetragene Streitfall um das AKW Zwentendorf, das heute sogar, man kann es im Internet nachschauen, als Anti-Fukushima angesehen wird, zum Ausstieg aus der friedlichen Nutzung der Atomkraft geführt, während die verstärkte historische Erdbebenforschung, mit der man über lange Zeiten hinweg die Standortsicherheit von technischen Anlagen überprüfen wollte, zu dem Ergebnis gekommen ist, dass es eine absolute Sicherheit nicht geben kann. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.